Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Du Holz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Der Mai ist gekommen und die Detterer und Weißenbacher steigen zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf, beziehungsweise sind zum ersten Mal Meister. Das sind doch Nachrichten, Jürgen, oder?
Ja, wir haben uns ja vorhin auch nochmal unterhalten, wirklich zum ersten Mal aufgestiegen. Ja, aber sind tatsächlich offensichtlich nur mal abgestiegen, waren in der A-Klasse, dann wurden die B-Klassen eingeführt, konnten deswegen absteigen, aber waren wohl noch nie Meister.
Ja, das ist aber, ich meine, Detter Weißenbach verfolgt mich, die Fußballmannschaft, seit meinen Kindheitstagen oder seitdem sie gegründet worden sind. Das war ja auch erst in den 90ern, meine ich, ne?
Relativ spät, ja.
Genau.
Ja.
Da war das eigentlich immer so der Gegner, wo man gedacht hat, ja gut, da kann man was reißen. Aber die haben sich in den letzten Jahren sukzessive immer weiter nach oben gekämpft. Und ich denke, das ist jetzt einfach mal mehr als fair, dass der da
mehr als fair oder überfällig. Die waren ja wirklich schon öfters mal nah dran, wurden ja bei unserem Tippspiel vor der Saison immer weit oben angesiedelt.
Ja, haben wir letztes Jahr auch bis zum Schluss eigentlich
oben mitgespielt, ne? Ich fand es nur witzig, da ist er einer der Torjäger, ist er der Maximilian Erz, der bei uns ja auch mal zu Gast war als Reitsportler. Und der kann ja jetzt mit seinem Kumpel eine Doppelmeisterschaft feiern, weil der Maxi Erz hat ja in der Jugend für den Karlsruher SC gespielt, mit dem Hakan Çalhanoğlu. Und der ist jetzt mit Inter Mailand Meister geworden.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Also ich schätze, cool, in Italien, ne? Im Giuseppe Meazza Stadion, da wird sicherlich auch ein Banner hängen, der Detter Weißenbach grüßt hier Inter Mailand.
Mal gucken, ob der Maximilian vielleicht irgendeinen Schal anfertigen lassen kann mit halb Detter, halb Inter. Neue Fanfreundschaft.
Irgendwas in
Fände ich gut.
Genau. Aber in Detter darf man ja nie vergessen, die haben ja jetzt erst seit ein paar Jahren das schöne Sportheim.
Ja.
Früher immer legendär, in Detter zu duschen, in den ehemaligen Flughafen Frankfurt Baukabinen oder Containern. Das war
Holzbaracken
immer
sehr
spektakulär, ja.
Habe ich mal eine interessante Geschichte gemacht. Dann habe ich dann auch damals vor vielen 25, 30 Jahren die damalige Vitrinensammlung gesehen, Pokalsammlung. Das waren dann so 3, 4 Pokale, die am Tresen neben Zapfhahn gestanden haben. Das war die Trophäensammlung. Aber sehr cool damals gewesen. Aber klar, jetzt ein richtig normaler Verein mit einem schönen Sportplatz, einem schönen Sportheim. Und endlich im ersten Aufstieg.
Genau. Willkommen in der A-Klasse 1.
Genau.
Willkommen in der Kreisliga, hätte der TSV Steinach am letzten Wochenende auch gerne gesagt, weil sie eigentlich kurz davor waren aufzusteigen.
Ja.
Und haben aber den ersten Matchball mal ordentlich beim TSV Obertulba versenkt. Also war ein Reit, glaube ich, das Spiel.
In Reit, mega viel Zuschauer.
Genau.
Vorher bei der B-Klasse, da hat dann Hassenbach gegen Schlimpfhof eben gespielt.
Ja.
Da sollen es noch mehr Zuschauer gewesen sein, um die 300.
Da geht es ja auch
unglaublich.
Um was.
Na, genau. Und da bin ich dann extra nach Reit gefahren, weil ich die Meistergeschichte anleiern wollte. Aber Obertulba war wirklich bärenstark, hat 5-2 gewonnen. Und dann ist dann eben diese Meisterschaft von Steinach verschoben worden und haben jetzt den zweiten Matchball, kann man jetzt dann verraten. Jetzt die Aufnahme findet eben kurz vor dem Spiel gegen Garitz statt. Erster gegen Zweiter, da werden dann mit Sicherheit dann mehr als 300 Zuschauer vor Ort sein.
Vielleicht haben sie Steinacher auch taktisch gemacht, haben gesagt, wir wollen daheim Meister werden gegen Garitz. Wir machen es richtig.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob die Garitzer dann da mitmachen. Ich halte die für so motiviert, dass sie sagen,
ja,
da wollen wir gewinnen.
Das wollte ich den Garitzern ja nicht unterstellen.
Ja,
aber
ja,
ich habe gedacht, die Steinacher lassen es drauf ankommen.
Genau.
Gut. Ja, aber es gibt auch schon wieder einen Kreispokalsieger.
Genau, wenn wir schon bei Meisterschaften, potenziellen Meistern sind, gab es ja auch das Kreispokalfinale. Da haben es die Möschter gepackt gegen Rödelmeier. Ja, für mich so ein normales, gefühlt so ein normales Bezirksligaspiel, sind ja beide in der Bezirksliga Ost. Mhm. Die Möschte haben 2-0 gewonnen und dürfen jetzt natürlich hoffen, als Kreispokalsieger auf ein großes Los. Das wird ja immer mit ein bisschen Bohai ausgelost, irgendwo in der Fremde mit Facebook-Übertragung und Pferds. Mhm. Aber klar, theoretisch wie auch praktisch natürlich ist es möglich, dass zum Beispiel 1860 München gelost werden kann oder zugelost werden kann. Mhm. Und das wäre mal ein Spiel, was mich dann interessieren würde, wenn die Löwen oder was weiß ich, FC Ingolstadt, sonst irgendwas ins Sportzentrum nach Möscht käme. Das wäre natürlich ein Knaller.
Das ist wohl wahr, ja.
Bleibt abzuwarten.
Ja, aber das ist ja dann auch erst meistens immer so im August, ne? Neue Saison.
Ja, genau. Ja. Dauert noch wegen richtig. Das ist immer so relativ zeitnah an Beginn der neuen Saison,
ja,
glaube ich.
Ne? Ja, also genau. Und dann geht es immer Schlag auf Schlag. Da ja, hast du dann immer englische genau. Wochen, ja. Ja. Worauf wir uns ja natürlich schon wieder freuen, also ich denke dir jetzt auch so, Jürgen, die Relegationszeit ist nicht mehr allzu weit ja, entfernt. Ich
natürlich.
Schätze mal, dass es so Ende Mai losgeht, ne? Grobe Richtung.
18. Mai ist dann, glaube ich, der letzte Spieltag an dem Wochenende. Und dann kannst du danach gehen, dass dann vielleicht sogar schon unter der Woche die ersten Spiele sind, spätestens natürlich am Wochenende darauf, also so um den 25. Mai drum. Interessanterweise, unser Verlag gehört ja zu Bamberg. Und da weiß ich von den oberfränkischen Kollegen, dass es da Kreise gibt. Da haben die noch 6 oder 7 Spieltage. Die sind also dann, keine Ahnung, erst dann fertig, wenn die EM losgeht.
Okay.
Aber ja, bei uns, also wir sind da richtig früh dran. Liegt vielleicht auch dann daran, dass wir viele Mannschaften haben oder viele Gruppen, wo jetzt nicht so viele Mannschaften drin sind, mal 12, mal 14.
Ja.
Wie auch immer. Aber bei uns geht dann eben schon Mitte, Ende Mai geht's dann quasi mit der Relegation so langsam los. Und da haben wir auch die ersten Daten.
Genau, frisch vom André Nagelsmann verschickt worden heute. Wenn man da mal losgeht von Kreisliga zur Kreisklasse, also das ist ja das, was über den Kreis geregelt wird, spielt im ersten Spiel der 12. der Kreisliga gegen den 2. der Kreisklasse 2. Also das ist die Kreisklasse 2, das ist die eher neueste
genau.
Kreisklasse. Genau. Ne? Und der 13. der Kreisliga, also sind 2 Relegaten aus der Kreisliga, spielt gegen den 2. der Kreisklasse 1.
Was und aktuell Garitz
wäre. Das wäre Garitz, ne?
Genau.
Genau. Die haben ja vor 2 Jahren erst Relegation gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern.
Ja.
In Machtelshausen,
wo sie dann hoch sind, ne?
Ja, genau. Ich überlege gerade, gegen wen sie gewonnen haben. Aber egal, sie sind auf jeden Fall hoch.
Ja. Ja, ja das ist auch, die wird relativ zügig über die Bühne gehen, die Relegation, weil in den meisten Fällen wird es nur ein Spiel geben. Das heißt, in dem Fall ist es ja dann auch so, der Sieger steigt auf oder hält die Klasse und dann ist schon Feierabend. Ne?
Also, ja gut, aber es könnte noch sein, das ist doch immer noch so, dass es noch ein Vorentscheidungsspiel gibt, wenn 2 Mannschaften punktgleich wären zum Beispiel. Da ist doch ein Ausscheidungsspiel noch.
Ja, also ich meine, damit fangen wir jetzt nicht das Rechnen an, ja, weil da gibt es ja auch noch den direkten Vergleich.
Ach so, ja, das wurde ja auch mal eingeführt.
Also genau, ja, es gibt den direkten Vergleich und dann ein Dorf. Also dass es da ein Entscheidungsspiel gäbe, mit der Wahrscheinlichkeit brauchen wir jetzt erstmal nicht anfangen.
Aber das ist blöd, das war früher schön. Wenn erst einmal der 2. gegen den 3.
ja,
das hat's verlängert.
Ja,
egal.
Ja, egal, genau.
Ich merke schon, Jürgen, du siehst wieder aus der Arbeitssicht, ich als Fußballfansicht.
Das hast du schon gesagt. Also jedenfalls dann der nächste Schwung wäre dann eben von der Kreisklasse zur A-Klasse. Da spielt der 11. der Kreisklasse 1 gegen den 2. der A-Klasse 1. Der 3. der A-Klasse 1 gegen den 2. der A-Klasse 3. Weil da gibt's auch 2 Relegaten ne, in der A-Klasse. Ja. Der 12. der Kreisklasse 1 spielt gegen den 3. der A-Klasse 2. Der 2. der A-Klasse 2 spielt gegen den 11. der Kreisklasse 2. Und der 12. der Kreisklasse 3 spielt gegen den 3. der A-Klasse 3.
Weiß man, warum heuer 2 Relegationsmannschaften 2 Plätze gibt in den jeweiligen A-Klassen?
Keine Ahnung, was dann da wieder zugrunde liegt. Ich meine, klar, in dem Fall sind es tatsächlich 5 Spiele, die darüber entscheiden, wer Kreisklasse spielt, wer A-Klasse spielt. Aber auch da natürlich wieder, es wird nur ein Spiel geben. Und da gibt es dann einen Sieger. Und dann gibt es keine zweite Chance oder so. Also, dass dann der Gewinner dann doch nochmal ran muss. Das mag in den höheren Klassen so sein, wo es ja auch Hin- und Rückspiel gibt. Was jetzt dem FC Fuchscher drohen könnte. Aber jetzt bei uns in der Rhön ist es tatsächlich immer ein Spiel. Auf neutralem Platz wohlgemerkt. Und dann steht die Entscheidung.
Aber das sind es wenigstens mal 5 Spiele. Also das ist schon mal ganz gut. Und in der A-Klasse zur B-Klasse gibt es drei Spiele. Da spielt nämlich der 12. der A-Klasse 1 gegen den 2. der B-Klasse 1. Dann die A-Klasse, also der 12. A-Klasse 3 gegen den 2. der B-Klasse 2 und der 12. der A-Klasse 2 gegen den 2. der B-Klasse 3.
Genau, und das Ganze wird dann eben erst am letzten Spieltag ausgelost oder am Tag des, nach dem letzten Spieltag, glaube ich, am Vormittag. Also nicht ausgelost, sondern dann steht erst fest,
genau,
wo die Spiele stattfinden und wann die Spiele stattfinden. Ja. Also auf welchem neutralen Gelände zu welcher Uhrzeit angepfiffen wird. Was wir natürlich dann auch noch kommunizieren.
Selbstverständlich. Wichtigste
und,
Zeit.
Genau. Ja, und von daher, ja, das sind jetzt die heißesten Infos von der Relegation. Und im Zuge dessen habe ich mir jetzt, es ist vielleicht ein wenig weit hergeholt, Alex, aber da auch gedacht, wir machen da Mods Werbung für unsere Vereine im Fußballkreis, natürlich aus voller Überzeugung. Mhm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, seitdem wir unser Podcast machen, da gibt es keine Mannschaftsrückzüge mehr. Stattdessen kommen welche dazu. Im neuen Jahr ist es dann der TSV Thundorf mit zwei Mannschaften. Dann eben Volgershausen und Rothausen als neue Kombo. Die Wittershäuser kamen ja neu dazu. Aber so Mannschaftsrückzug, so seit der Corona-Zeit, also, habe ich jetzt keinen in Erinnerung. Ob es jetzt an uns liegt, sei dahingestellt. Aber ich bild mal so ein, dass man vielleicht ein bisschen...
Einen, die dritte Mannschaft vom FC 06, oder? Hat die nicht zurückgezogen letztes Jahr? Also dritte Mannschaft im weitesten
Sinne. Ach, die Anshäuser.
Anshausen, ja.
Du hast recht, okay. Ja. Die müssen
also
wir in die Rechnung mit einbeziehen.
Muss man mitziehen. Aber trotzdem, interessante Hypothese, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, wenn es an uns liegt, also aber das kann zweifellos nur an uns liegen.
Und da war es ja dann wirklich eine dritte Mannschaft, wo sie auch lange überlegt haben, schaffen wir das und so weiter. Und jetzt kein Verein, der von der Bildfläche verschwunden
das
ist.
Stimmt,
ne?
Das stimmt, ja. Aber also wenn es an uns liegen sollte, dann nehmen wir das gerne entgegen. Und schreiben uns das ein bisschen auf die Fahnen.
Also ich meine das ist ja wirklich in dem Fall ganz im Ernst, weil wir schon zeigen, dass es eigentlich schon cool ist, auch auf dem Dorf, auch in so einem kleinen Gebiet wie der Rhön, einem Amateursport nachzugehen und dass das auch irgendwie einen Wert hat. Und es muss halt immer Champions League sein oder große Stadien. Und wir feiern das halt und wir wollen das einfach noch weiter feiern.
Ja, wir feiern das weiter und wir würden vor allem feiern, wenn ihr uns beim Deutschen Podcastpreis weiter wählt, dann wären wir noch berühmter. Also nochmal ein Seitenhieb, ihr habt noch Chance bis Ende Mai oder 20. Mai dafür zu stimmen, dass wir beim Deutschen Podcastpreis in die Endauswahl kommen.
Genau, ne, da findet ihr auf unserem Portal die entsprechenden Links dazu, abstimmen geht rucki zucki.
So sieht's aus.
Und die ganze irgendwann im Mai endet das Ganze. Also vor allem ist es dann zu Ende, wenn die EM losgeht als nächster Übergang, Alex.
Ja, die EM, irgendwie habe ich es noch nicht so richtig auf dem Schirm, bin ich ehrlich.
Ja,
es ist früher, jetzt habe ich mal ein paar Heftle gesehen mit Aufklebern, dass man die wieder sammeln kann. Aber so richtig fehlt es mir. Aber gut, wir haben ja momentan auch noch Spannung. Überall Bundesliga, Champions League, Europa League. Und aber es gibt schon erste Planung in Bad Brückenau. Die haben sich was ganz Gutes ausgedacht, ne?
Europameisterschaft Bad Brückenau, hört sich cool an.
Ja, gab es ja schon mal Ansätze mit Kroatien
bei der WM. Ja, richtig, richtig, die da Gast waren. Nee, ganz einfach, die SG Bad Brückenauer Römershag macht vier Jugendturniere, U7, U9, U11, U13 und haben dann die eigentlich sehr witzige Idee, dass die quasi eine Art Mini-EM machen. Acht Mannschaften pro Turnier und die acht Mannschaften sind dann eben nicht TSV Waldfenster oder SG Oberleichtersbach oder FC Bad Brückenau, sondern die bekommen dann eben einen Namen eines EM-Teilnehmers. Dann spielt dann eben England gegen Deutschland, Frankreich gegen Italien, wie auch immer. Und das macht natürlich vom Namen her, die Rhöner Vereine werden es mir verzeihen, eben wegen mehr her, also in Ortschaft gegen Ortschaft spielen. Machen da richtig großes Bohai mit Auslosung und so weiter, wo wir dann eben auch wegen helfen werden, Alex.
Ja, wir sind eingeladen worden, ob wir die Auslosung nicht unterstützen. Und das machen wir natürlich gern. Wir werden das auch ein bisschen begleiten.
Genau.
Ideal. Vielleicht bringen wir Glück.
Werden damit vor Ort sein, wenn das Ganze so, wir sind dann dabei. Mal gucken, ob wir dann ein kleines Video was machen. Werden dann eben natürlich auch im Nachgang darüber berichten, in der Zeitung und online dann sowieso, weil wir die Idee eigentlich gut finden.
Ja, auf jeden Fall. Also dann sind die zwei Hölzer Glücksmaskottchen.
Genau.
Hat man so auch noch nicht, aber why not?
Und nachdem ja mit EM-Besuch von uns jetzt nicht so weit her sein wird, hatten wir die Idee, ey Leute, wenn ihr irgendwo bei einem EM-Spiel seid, ihr dürft uns gerne Fotos schicken. Kanäle kennt er ja. Mhm. Da wird man halt dann, keine Ahnung, bist du dann der Fachmann, was können wir da machen? Alle schön veröffentlichen.
Natürlich, also wer uns was schickt, das wird veröffentlicht, das machen wir gerne. Wir verlinken auch immer ganz gerne, wo ihr gerade seid, in welchem Stadion. Ja. Einfach her damit, am besten über Instagram oder Facebook. Und dann schieben wir das hoch. Das wäre ganz witzig, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, bevor der Amateurfußball wieder losgeht.
Dann haben wir ja immer wieder mal so eine kleine, berichten wir auch, wenn dann eben unsere Sportler, unsere Fußballer mal was anderes machen. Und da wollte ich noch anmerken, dass künftig zwei Fußballer, der Fabian Illig, der gebürtig aus Aura ist, und der Alexander Zink, der beim TSV Wolbach in der Kreisklasse spielt, die waren beim Ultralauf Fränkische Schweiz und haben da die eine Strecke in Angriff genommen, die über 33 Kilometer geht. Die machen das alles zu Fuß, wirklich, also über Stock und Stein.
Okay.
Der Alex Zink hätte einen Tag später nach dem 33 Kilometer Lauf sogar noch Fußball spielen sollen, ist dann ausgefallen wegen schlechtem Wetter. fand ich auch wieder extrem mutig und gut und interessant, dass dann eben unsere Leute auch dann woanders hinfahren und dann sich sehr sportlich fortbewegen.
Ja, aber das ist 33 Kilometer, das ist ja...
Ja, das war dann der, also ohne Witz, ne, das war dann, wie haben sie gesagt, das ist dann der Speed-Ultralauf gewesen, Speed, weil der lange Lauf war dann der 66 Kilometer lange Lauf.
Verrückte Welt.
Total verrückt. Und der Beste hat gebraucht bei dem 66 Kilometer langen Lauf, willst du mal schätzen, wie lang der schnellste war, mit 2700 Höhenmeter.
Was habe ich überlegt? 20 Kilometer vom Rollfenster auf dem Kreuzberg mit normalem Fußweg sind etwa 4 Stunden. Giesinger Hütte noch eingerechnet, dauert es länger. Wahrscheinlich rennen die Verrückten das Ganze in 5-6 Stunden oder sowas.
Ja, knapp unter 6 Stunden war der schnellste.
Ich wollte es gerade sagen.
Irgendein verrückter Berliner, der mittlerweile in Österreich lebt und nichts anderes macht, als die Berge rauf und runter zu rennen. Ja, aber jetzt kommt dann die super Überleitung. Unser nächster Gast wäre womöglich mit dem Auto die Strecke gefahren.
Über Stock und über Stein.
Genau.
Ein Berg rauf und 2000 Höhenmeter, ja. Weil wir haben nämlich heute einen Gast aus, ja, hier aus der Region, der aber auch gleichzeitig früher mal Fußballer war. Er war mal Fußballreporter und ist jetzt mittlerweile für das Marketing verantwortlich bei der Firma Prolog. Wem das jetzt nicht sagt, die ist die Veranstalterfirma der Messe Abenteuer und Allrad, die regelmäßig Ende Mai, Anfang Juni in Bad Kissingen stattfindet. Von daher freuen wir uns, dass er heute hier bei uns ist, der Thomas Schmidt.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhardt Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
Ja, Thomas, herzlich willkommen hier bei uns im Sternenzelt-Studio. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, du bist einer der Macher von der Offroad-Messe Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen. Natürlich haben wir für dich auch ein Frageneckle vorbereitet, damit du dich ein bisschen warm reden kannst, ein bisschen warm spielen kannst. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet.
Auf jeden Fall, gerne.
Und nicht motorisiert im Frageneckle. Reine Beinarbeit.
Das ist reine Beinarbeit und Mundarbeit. Erste Frage, Abenteuer oder Allrad?
Abenteuer.
Bist du so ein Abenteuertyp, der eben auch gerne mal vielleicht im Urlaub mal weiter weg geht?
Ja, schon. Ja, also reisen sehr gerne, muss ich sagen. Letzter Urlaub ging nach Indonesien, Sumatra, Dschungeltour mit Orang-Utans zusammen. Also das war wirklich Abenteuer.
Okay, da würde ein Allrad nicht so gut passen.
Wenn wir fahren würde, bräuchte man wahrscheinlich Allrad, aber wir waren nicht motorisiert unterwegs. War mehr zu Fuß. Also insofern Abenteuer, aber natürlich auch Allrad.
Kommen wir später noch dazu. Fernweh oder Sportplatzromantik?
Fernweh.
Hat sich fast schon aus der ersten Frage so ein bisschen ergeben. Ne?
Ja.
Also das heißt, du würdest die einheimische Relegation nicht einer Fernreise vorziehen?
Nein, nicht unbedingt. Aber wenn ich da bin, dann schaue ich mir natürlich auch gerne die Relegation an.
Die nächste Frage. Naja, wir stellen sie trotzdem.
Ja, sie übrigt sich fast. Aber ich bin mal gespannt. Camper oder Hotel?
Hotel.
Ach, siehste?
Ja, muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der klassisch geborene Camper. Das ist tatsächlich so. Hat auch ein bisschen zu tun, wenn ich mit Frau unterwegs bin, wird natürlich im Urlaub immer so ein bisschen der Luxus erwartet, ne? So ein bisschen bequem und schön. Und ich schätze das auch. Also wir sind es nicht diejenigen privat, die so viel mit dem Reisemobil unterwegs sind. Oder wir mögen schon gern
Hotel. Also Dschungel und Orang-Utan ist okay, aber dann abends
ja,
so lange
eine Dusche, da hat man natürlich auch im Freien geschlafen, muss ich dazu sagen. Das war ein besonderes Erlebnis. Aber die nächsten Tage, die waren dann schon auch im Fünf-Sterne-Hotel. Ne? Das muss man da auch eingestehen. Also wir waren da nicht wochenlang nur im Freien unterwegs.
Also ich war ja schon bei euch auf der Messe, da habe ich Wohnmobile gesehen oder ja, Wohnmobile ist fast übertrieben, halt geländegängige Wohnmobile. Da habe ich schon in schlechteren Hotels geschlafen.
Das muss man dazu sagen, wenn man diese Wohnmobile hat, ja, und mit denen unterwegs ist, dann ist es tatsächlich so, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel, kann man so sagen. Also man darf das ja auch nichts mehr vergleichen, wie früher ein Tabertwohnwagen zum Beispiel in den 70er Jahren, ne, wo man auf irgendeiner Holzpritsche mehr oder weniger übernachtet hat. Das sind schon Luxusreisemobile, mit denen die Leute da unterwegs sind.
Ja, bei der nächsten Frage, da spielen wir so ein bisschen auf deine Heimat hin und mal gucken, ob du den Zusammenhang erkennst. Anshausen oder Reiterswiesen?
Anshausen. Als gebürtige Anshäuser.
Du weißt, womit wir mit Reiterswiesen eingespielt haben?
Reiterswiesen, wegen?
Der Messe.
Ach so, ja, stimmt.
Ach, süß,
ja.
So hast du
ja,
gemeint?
Ist ich hab
wegen der natürlich. Ach so, nee, ich hab's wegen der Messe gemeint.
Ach so, ja, wir sagen natürlich auch immer das Messegelände oberhalb von Reiterswiesen, das ist richtig. Aber ich habe das gar nicht so auf dem Schirm eigentlich. Ich hatte das jetzt auch mehr auf Fußball bezogen.
Ja, ich auch.
Die Frage.
Das sind ja offene Fragen.
Wo aber man, insofern müsste ich jetzt fast umschwenken dann, ja, Reiterswiesen, ja, weil natürlich ist das die Heimat jetzt der Messe und auch.
Also früher Anshausen, jetzt Reiterswiesen.
Natürlich, Anshausen, als gebürtiger Anshäuser, der da auch Fußball gespielt hat in der Jugend. Aber jetzt Reiterswiesen, ja.
Okay. Und zum Abschluss von unserem Fragen-Eckle, meine Lieblingsfrage, da bin ich jetzt sehr gespannt bei dir. Dein berühmtester Handykontakt?
Mein berühmtester Handykontakt? Also eine abgespeicherte Handynummer? Mhm. Alexander Huber.
Oh, von den Huberborn.
Ja.
Das geht auf jeden Fall.
Das geht auf alle Fälle
mit durch, ja.
Ich bin jetzt ein wenig stolz, weil die habe ich auch.
Ja, ich habe zwar letztes an Reinhold Messner interviewt, aber ich habe seine private Handynummer jetzt nicht, weil das lief dann über eine Agentur. Oder würde ich sagen, Walter Röhrl.
Mhm. Der kommen wir dann auch noch drauf.
Kommen
wir
dazu, genau.
Ja. Nee, kann man ja kurz sagen, ich habe dir auch deswegen nur, weil du sie mir damals gegeben hattest, weil ich da eben auch medial was mit dem Alex Huber gemacht habe. Hm. Deswegen habe ich die halt auch zufällig. Sehr cooler Typ übrigens auch.
Genau, ich habe übrigens nach der Veranstaltung, als er bei uns war, hatte ich auch noch zwei, dreimal sogar mit ihm telefoniert. Hm. Also sehr, auch im Vorfeld, sehr bodenständig, ne? Also klasse Typ.
Wirklich. Also ich habe die auch mal auf einer Veranstaltung kennengelernt oder ihn als Redner. Das waren halt mega Vorträge, ne?
Der würde auch eher Abenteuer als Allrad übrigens sagen.
Definitiv.
Ja, auf alle Fälle. Das kann man wohl meinen.
Thomas, ein bisschen um Fußball geht's natürlich auch im Röhner Fußball-Podcast. Ich lese jetzt mal so ein paar Namen vor.
Ja.
Und mal gucken, ob wir dir damit ein Schmunzeln entlocken können, was du zu den Leuten sagst, was du für eine Erinnerungen hast. Das sind so Namen wie Leo Schmidt, Stefan Kessler, Stefan Scheuring, Martin Metz, Alexander Gräubel, Josef Schimmer, Stefan Beckerbauer. Wohlgemerkt nicht Beckenbauer, sondern Beckerbauer. Martin, hatten eine
Tankstelle
sehr
in Bad Kissingen.
Wusste ich auch nicht. Matthias Krienes, Stefan Warmuth, Roland Fehr, Bernd Stempfle, Michael Reus, Volker Gräubel. Das sind so Leute, die.
Also, das sind alles Leute, mit denen ich in der Kinderjahren, in Jugendjahren Fußball gespielt habe. Ich nehme an, die C-Jugend wahrscheinlich
sehr
von Anshausen. War das eine ganze Mannschaft? Weil, also Leo Schmidt war der Trainer damals, und Herbert Schmidt, die Brüder, ne?
Aber keine Verwandtschaft?
Nein, nicht verwandt.
Nicht verwandt.
Nein, nicht mit mir verwandt.
Uns wurde ein Bild zugespielt mit diesen Namen eben. Und das haben wir dann übrigens auch veröffentlicht gehabt. Man dich sieht.
Es wurde mir gestern schon zugeleitet. Ich habe schon gesehen, das war auf Instagram, glaube ich. Ne?
Genau.
Und da sind natürlich manche Leute ganz schnell und ganz gespannt, was denn jetzt heute bei diesem Podcast rauskommt. Ich habe das Bild gesehen, aber ich muss dazu sagen, ich hätte auf Anhieb alle nicht mehr erkannt.
Echt?
Nee, also müsste ich jetzt gucken, die meisten schon. Also natürlich Matthias Grienes, ne? Michael Reus, der ja ein Fußballer war, wie in Anshausen seitdem wahrscheinlich nie mehr gesehen hat.
Ja, was war das so von der Zeit? Was war das? Was war das so von der Fußballkarriere bei dir? Erzähl mal.
Naja, man hat halt irgendwie Fußball gespielt, ne? Früher als Kind. Ich muss dazu sagen, ich habe parallel noch Leichtathletik betrieben. Intensiver als Fußball.
Echt?
Intensiver, ja. Also wir hatten eine sehr gute Leichtathletikzeit. So im Alter 14, 15, 16.
Bei dem legendären Leichtathletiktrainer damals?
Ja, beim Herbert Höfner. Herbert natürlich. Höfner. Okay. Wir waren auch sehr erfolgreich. Also wir waren Sprinter, muss ich dazu sagen. Wir waren mit der B-Jugend-Staffel des TSV Bad Kissingen und der fränkischer Meister.
Wer ist so wir? Hast du
sind immer noch ja, einen Namen? Die Namen, das war damals der Matthias Kleinhens aus Anshausen auch, den du auch genannt hast beim Fußball, der noch besser war, muss ich dazu sagen, als ich. Also er war wirklich ein exzellenter Leichtathlet. Christian Striezel und Peter Hipeli.
Okay.
Wir vier waren 1986 unterfränkischer Meister, waren Zweiter bei der Bayerischen und Zweiter bei der Süddeutschen Meisterschaft.
Du bist jetzt wie viele Jahre alt?
Ich bin jetzt, man so sagt schwer. Es ungern, wenn es die Leute hören, kaum zu glauben, aber ich bin Jahrgang 1970, jetzt kann jeder ein bisschen rechnen. Ne?
Also 28.
Sind wir 39 für immer, sozusagen. Genau. Bleiben wir bei 39 für immer, wie man sich fühlt. Ne?
Okay, dann warst du als Leichtathlet sehr erfolgreich eben mit Bezirksmeisterschaft. Wie erfolgreich warst du als Fußballer? Weil das Bild damals war, glaube ich, ein Siegerbild von einer Stadtmeisterschaft, war nämlich ein Pokal drauf.
Das konnte ich mich nicht mehr erinnern an dieses Bild, muss ich sagen. Ich habe dann Jugend gespielt, ich glaube auch in der A-Jugend, da hat es aber dann schon ein bisschen nachgelassen. Da war wirklich die Leichtathletik im Vordergrund gestanden.
Das heißt, A-Jugend danach ist aufgehört? A-Jugend
ist ja, aufgehört. Also erste Mannschaft eigentlich nicht gespielt.
Ja.
A-Jugend ist mal 16?
Nee, also A-Jugend ist das letzte, also das heißt 18, 19 letztendlich.
Ja, da war ich dann schon nicht mehr so.
Aber früher gab es ja teilweise bloß Jugend und Schüler.
Ja, stimmt, ne? Das kommt dazu.
Weil aber trotzdem war es ja nicht die Schülermannschaft. Also genau. Wir waren
die
Schüler.
Ging so bis C-Jugend ungefähr.
Ja, genau. Ja, aber natürlich auch. Hast du dann auch in der Jugend mit 18, 19 dann aufgehört.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja. Ja.
Das heißt dann für dich, dass du jetzt sagst, da war der Erfolg, weil wir Meister wurden oder sowas, oder weil man das hat, da hast du jetzt gar nichts mehr in Erinnerung.
Nee, nicht mehr so wirklich. Nee.
Und was war dann für dich, was hast du für eine Position gespielt?
Im Sturm.
Im Sturm?
Ja,
mit Michel Reus?
Ja, auch.
Wer hat wem aufgelegt?
Ich muss jetzt überlegen, ich glaube, er war schon wieder so, wie du gerade sagst. Ne? Das war Schüler und dann war es, glaube ich, B-Jugend.
Ja, das ging ja damals so los irgendwann einmal mit den unterschiedlichen Klassen. Also ganz früher gab es nur zwei Unterscheidungen. Ja.
Ich habe so viel mit ihm nicht gespielt. Er war dann schon wieder ein Jahr weiter, glaube ich.
Ah, okay. Ja.
Aber es gab schon Spiele mit ihm. Wobei er natürlich dann eine ganz andere Fußballerkarriere hingelegt hat. Das wissen wir ja alle. Ne?
Hast du das dann so ein bisschen noch verfolgt später, auch wenn du aus dem Fußball raus warst?
Ja, natürlich. Er war ja dann, glaube ich, bei den Freien Turnern. Ne?
Genau.
Waldberg, Landesliga. Ja. Das haben wir alles verfolgt, selbstverständlich. Das Fußballinteresse war immer da, ist auch immer geblieben. Nur es war halt so schwierig, zweigleisig erfolgreich zu sein. Und die Leichtathletik hat zu der Zeit auch viel Zeit in Anspruch genommen. Hm. Also wir waren da nicht eins, zweimal unten am Trainingsgelände, sondern das waren schon 4-5 Mal. Also wir haben auch Sonntagvormittag zum Beispiel immer harte Sprints noch gemacht. Also das hat Zeit in Anspruch genommen.
Das heißt, du hast dann definitiv länger Leichtathletik gemacht als Fußball gespielt.
Ja.
Wie lang dann ungefähr Leichtathletik?
Naja, ich habe Leichtathletik gemacht als Kind schon. Wir haben in Anshausen, haben wir als Kinder angefangen, Leichtathletik und Fußball parallel zu betreiben. Ne? Da waren wir 6, 7 Jahre alt.
Okay.
Und die erfolgreichen Leichtathletikjahre, da war ich dann 16, 17.
Ja.
Und dann war es halt irgendwann auch vorbei. Dann ist der Erfolg, dann nach den Höhepunkten, die wir hatten, ist der Erfolg ausgeblieben, hätte man härter trainieren müssen. Und es waren halt zu der Zeit dann auch andere Interessen da.
Okay.
Also,
ja.
Wir müssen alle, wovon wir reden.
Genau.
Ne, ist doch klar.
Das heißt, mit diesen anderen Interessen ist dann so das sportliche Engagement ein wenig abgeflacht.
Ist es dann ein wenig abgeflacht. Man hätte dann einfach noch intensiver trainieren müssen. Und da war die Motivation dann auch nichts mehr so gegeben. Ne?
Fußball heutzutage? Spielt es doch in irgendeiner Form eine Rolle?
Bist du überhaupt aber ich bin irgendwo? Natürlich sehr Fußball interessiert. Ne?
Also interessiert heißt, guckst du im Fernsehen an? Oder?
Also natürlich jetzt nachher Roma gegen Leverkusen, jetzt die beiden okay. Spiele jetzt in der Champions League gestern und vorgestern. Ich gucke alles, Premier League auch, natürlich.
Das heißt dann daheim oder gehst du in eine Kneipe?
Daheim beim Kumpel, je nachdem. Ja. Man muss ja immer gucken, wo läuft gerade was. Ja, ne? Ja, also ja, Amazon Prime, hat, wenn man jetzt nicht Amazon Prime hat. Ich meine, ich habe jetzt zu Hause Sky zum Beispiel, wegen Sport, weil ich viel Tennis oder Golf auch gucke.
Okay.
Ja, so, dann musst du gucken, läuft es Sky, überträgt ja nicht mehr.
Ja.
Außer die Bundesliga. So, dann hast du The Zone, hast Amazon Prime, wo läuft was, wo kannst du was gucken.
Kompliziert. Ist ja
heutzutage auch nicht mehr so einfach. Ne?
Lieblingsverein?
Also ich bin jetzt seit Globo in Liverpool war ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr für Liverpool. Bin ich nach wie vor. Er geht jetzt weg. Man wird sehen. Die Meisterschaft ist dahin, würde ich jetzt sagen.
Ja, definitiv.
Also das ist jetzt vorbei.
Das ist rum.
Das ist schade, dass da denen ein bisschen die Luft ausgegangen ist.
Ja, die Geschichte wäre einfach zu schön gewesen, ne?
Ja, das wäre der Abschied gewesen, aber das ist jetzt durch und...
Das heißt, du kannst dich jetzt auch an kein Fußballspiel in der Region erinnern, wo du warst?
Ich war natürlich Bayern-Fan als Kind, das ist klar. Aber dann nicht mehr so direkt.
Du wohnst aber, glaube ich, in Schweinfurt, dass du sagst, ich gehe mal zum FC.
Wir sind früher natürlich auch nach Schweinfurt ins Stadion gegangen. Vor allem zu der Zeit, als Schweinfurt dann aufgestiegen ist. Ich sage mal, Bundesliga 2, Schweinfurt ist dabei.
Genau.
Sehr gut, sehr gut.
Damals war so der Schlachtruf.
Ja.
Und an die Mannschaft kann ich mich schon erinnern. Oder als der Loran dann auch eben da war.
Ja, da waren wir dann zusammen im Rüdiger Stadion und haben uns nicht gekannt.
Weiß ich noch zum Beispiel. Eisenhardt, der Verteidiger, kennt ihr auch.
Mhm. Ja. Ja, klar, die Köhler-Brüder.
Ja, genau. Ja.
Jens Schürer, Martin Trenker, der Rhön-Bomber, Reus.
Ja. Schade, dass es halt dann in der zweiten Liga nicht so gelaufen ist. Ne?
Ja, aber echt
schade. Also das war.
Die haben ja wirklich in der zweiten Liga die Hucke voll bekommen und es waren trotzdem noch deutlich mehr Zuschauer als heutzutage, wo sie dann im vorderen Drittel gespielt haben.
Ja, es war vielleicht was auch ein bisschen eine andere Zeit. Ne?
Ja, weißt du, definitiv.
Das war eine große Begeisterung. Also wir sind damals nach Schweinfurt gefahren, um die Spiele zu sehen. Ne?
Wir, der Alex und ich, wir feiern immer so wegen unserer Rhöner Sportplatz-Romantik, aber so Bier und Bratwurst und ein Fußballspiel anguckt, wäre schon sowas. Oder wenn es sich mal ergeben würde, wenn du mal Bock hättest.
Ja, natürlich, klar. Ich war ja früher viel auf dem Sportplatz gewesen, als Mitarbeiter der Saale-Zeitung, auch der Mainpost in der Sportredaktion. Und da gab es auch immer die legendären Bratwurst-Tests. Ne? Wisst ihr das noch?
Das hat die Mainpost gemacht, ne?
Haben wir bei der Mainpost gemacht. Wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, Bratwurst-Ecke, Bratwurst-Test, ne?
Da hat es ja auch damals noch kein Vegetarier gegeben, glaube ich.
Nee, das gab es damals nicht. Also das war auch Pflicht, dass wenn du auf dem Sportplatz bist, egal ob als Zuschauer oder als Reporter oder als Fotograf, Bratwurst ging immer. Ne? Und die Nüdlinger Bratwurst, das war die, wo immer am besten abgeschnitten hat.
Das stimmt. Hat immer, auf dem Wurmerich hat es immer damals geheißen, Alex, gibt die beste Wurst. Was dann später mal Baddorf war oder so heutzutage Hauptstadt ist, ne? War damals wirklich, gut, vielleicht ja immer noch. Jetzt spielen die Nüdlinger halt leider nur noch A-Klasse mit Hart. Deswegen... Ja.
Also Nüdling, muss ich gestehen, glaube ich, ist eine der wenigen Orte, wo ich noch nie bei einem Fußballspiel war.
Das wäre aber in den 90er Jahren unvorstellbar gewesen, weil da war Nüdlingen mit auch in der
Bezirksliga. Detlef Kiesel.
Detlef Kiesel war ja Dormaschine. Also ich weiß gar nicht, wie viel, das war ja sowas, was Lewandowski
oder was du in Hanshausen warst oder der Michel Reus.
Was der Michel Reus war. Ja. Aber Detlef Kiesel war da nochmal wirklich, ne? Ist, glaube ich, auch nie weggegangen aus Nüdlingen. Ne?
Detlef Kiesel, Udo Langohr.
Mhm. Ja,
ne? Genau.
Das waren so die.
Ne, das waren damals die Bezirksliga-Mannschaften. Ja. Ne? Ich weiß auch, Nüdlingen, Brüggenau auch mit dem Charlie Storch, dem Spielertrainer.
Ja. Mhm. Haben wir auch schon mal hier eingeladen, Podcast, aber er will nicht so.
Wobei er gut redet. Also ich habe mit ihm lange Telefonate gehabt früher.
Bei der
über eine Stunde lang, Wir haben halt immer die Fußballvorschauen gemacht. Ja, ich meine, das hat ja in der Zeitung damals einen viel größeren Raum eingenommen, als es heute noch ist. Ne?
Da war mehr
Platz. Das heißt, da war
ja
so viel Platz. Da hatten wir, glaube ich, am Samstag 2 Seiten alleine für die Fußballvorberichte. Und dann waren es ja in der Montagsausgabe waren es 4, 5 Seiten. Ne?
Seiten haben wir mal gemacht.
Das hatte damals um 7 Seiten in der Montagsausgabe. Dafür hat man alle auch bis nachts um 23:30 gepuckelt. Ja,
genau. Also er war zumindest einer, der gut reden konnte, der auch viel zu sagen hatte über den Fußball. Und an die Zeit kann ich mich schon erinnern. Ne? Ich meine,
wie lange hast du denn diesen Job bei der Mainpost gemacht als Freimitarbeiter, Pauschalist?
7, 8 Jahre waren das.
Ach, immerhin, ja.
Ich glaube von 1992, 1993 bis 2000. Also bis zum Ende meines Studiums. Ne? Ich habe damit das Studium auch finanziert.
Da hast du was studiert?
BWL. Naja, zu der Zeit, man hat BWL oder Maschinenbau studiert. Ne?
Ja.
Das war wirklich so, ne?
Ja, in der Nähe BWL oder was?
In wahrscheinlich Würzburg. Ja. Und ich habe halt BWL gemacht. So, würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich wieder machen. Aber es gäbe ja da viel mehr Möglichkeiten jetzt. Ne?
Was, und dann war dann, hat dich dann mehr der Fußball zu Prolog gebracht oder mehr das BWL-Studium, um dann die Richtung in Richtung
Offroad-Messe zu bringen? Das war eigentlich mehr so ein Zufall. Ne? Ich war damals ein bisschen auf der Suche. Also ich hatte nach dem Studium, ich war 2000, glaube ich, fertig oder 99 mit dem Studium, habe ich erst an verschiedenen Stationen gearbeitet und dann war ich so ein bisschen auf der Suche. Dann habe ich mich da mehr oder weniger mal beworben und so kam der Kontakt zustande. Also da war jetzt nicht Allrad- oder Offroad-Bezug groß da. Es ging eigentlich mehr um das Thema Marketing, Pressearbeit, wurde da jemand gesucht. Und so kam ich mit dem damaligen Geschäftsführer und auch jetzigen Gesellschafter noch, Peter Rössner, der noch immer da ist. So kam das zustande, ja.
Ich finde es ja fast überraschend. Du hast ja vorhin selber gesagt, Abenteuer, Fernreisen dürfen sein. Aber dass du jetzt hier immer noch in der Gegend bist, ist dann für dich total okay? Wolltest du immer bleiben oder hat es sich einfach so ergeben, dass du eigentlich jetzt hier immer das auch beruflich gefunden hast, auf was du Bock hattest?
Ja, also ich mache das jetzt schon tatsächlich 20 Jahre. Ne? Also diese ganze Geschichte auch für die Allradmesse. Und meine Frau kommt hier aus der Gegend, aus Münnerstadt. Und wir sind halt dann vor 10 Jahren mittlerweile nach Schweinfurt gezogen, weil sie auch beruflich da war. Und wir fühlen uns nach wie vor wohl. Hat jetzt kein Grund geben, sich räumlich oder vom Ort her zu verändern oder auch vom Beruf her. Passt noch alles und
gut macht für uns, Spaß. Ne? Sonst würdest du heute nicht hersitzen.
Sonst wäre ich jetzt nicht da, genau.
Richtig, ja. Du bist, wenn man das eure Homepage entnehmen kann, bist du quasi der Marketingmanager der Offroad-Messe. So steht's auf der Homepage.
Ja, wenn man den Begriff so nimmt, Marketingmanager, ne?
Genau.
So ein moderner Begriff heute, ist ja.
Richtig. Aber
kann man so sagen, ja.
Genau, also das ist ja wenn nicht sogar die größte Offroad-Messe Europas, ne? Oder eine der größten.
Ja, es ist immer so schwierig,
schwer,
ne? Wie definiert man die Größe genau? Also ich meine, ich werde immer wieder gefragt, seid ihr die größte der Welt oder was ist das überhaupt? Und macht man es aus an Besucherzahlen? An Ausstellerzahlen macht man es an der Ausstellungsfläche, je nachdem. Ne? Ich meine, es gibt in Amerika auch, in Australien, überall, auch in Europa an verschiedenen Orten, andere Offroad- und Overlanding-Messen, nennen wir das auch gerne. Also dieses klassische Offroad ist ja ein bisschen so nicht mehr ganz, sondern Overlanding heißt, man fährt mit Offroad-betriebenen Fahrzeugen überall auf der Welt, irgendwo, wo man abseits des Geländes fahren kann, unterwegs. Ne? Also das heißt Reisemobile oder was auch immer. Und das ist zum Beispiel natürlich in Amerika sehr beliebt. Ne? Und die haben da auch verschiedene Veranstaltungen. Ob die jetzt größer sind, sind diese von der Fläche sicherlich. Wir kennen alle das Gelände oben bei uns. Das ist eingezäunt, außenrum ist alles Naturschutz. Wir können nicht expandieren, was die Ausstellungsfläche betrifft. Mhm. Und eigentlich können wir auch von den Ausstellerzahlen nicht mehr groß expandieren, weil alles voll ist. Man müsste jetzt nach oben gehen. Ne?
Wo würdest du sagen, als Superlativ, wo ihr von der Zahl oder wie auch immer Reichweite ganz vorne mit dabei seid? Was ist so, wo du sagst?
Ja, auf jeden Fall, was die Ausstellerzahlen betrifft und auch was die Besucherzahlen betrifft. Wir reden nicht mehr über die reine Besucherzahl, indem wir da jetzt eine Zahl nennen.
Ja, das macht ja keinen Sinn.
Weil das nicht mehr zählbar ist. Ne? Ja. Also das Camp unten ist mittlerweile so groß, ist ein Teil der Messe auch geworden, ne? Also das sind ja zigtausende an Besuchern und an Fahrzeugen, die jedes Jahr kommen. Deswegen reden wir immer von mehreren 10.000 Besuchern. So, so sieht's aus. Rund 350 Aussteller plus haben wir jedes Jahr. Das heißt, Aussteller hatten Unteraussteller dabei, so definiert sich das, ne? Und das Gelände ist proppevoll, sozusagen, ne?
Meine Frage, also die Messe ist ja immer so in der Regel Ende Mai, Anfang Juni. Ne? Dieses Jahr meine ich auch wieder, ne?
Ja, wir sind dieses Jahr ein bisschen früher. Es orientiert sich immer an dem Fronleichnamstag.
Genau.
Ne? Den nehmen wir halt immer, weil dann natürlich nur ein, für die 4 Tage Messe, sage ich mal, nur ein Werktag dabei ist. Und das ist natürlich für uns als Veranstalter gut und auch für die Besucher. Ne? Das heißt, wenn jemand 4 Tage bleiben will, ist berufstätig, müsste er letzten Endes nur einen Tag freimachen.
Das heißt,
vier
konkret,
Tage in Bad Giesing,
ich glaube, 28. Mai irgendwann geht's los.
30. Mai bis 2. Juni.
Okay, genau. Wie du hast gerade gesagt, das sind 4 Tage. Was machst denn du die restliche Zeit unter dem Jahr?
Ja, die Leute denken immer, genau. Wir haben da,
es geht immer von so ein einem bisschen, Podcast zum anderen.
Genau. Es ist immer so ein bisschen wie bei so einem Kirchweihfest. Ne? Ich hab, also die Aussagen höre ich öfters, naja, was macht denn ihr eigentlich das ganze Jahr? Ne? Und was ihr macht jetzt schon Messevorbereitung, aber bist du noch gar nicht hin? Also es ist nicht so, dass wir 14 Tage vorher hier beginnen, sondern wenn die Messe rum ist, vor der Messe. Natürlich haben wir dann zwischendurch auch mal ein bisschen Luft. Man macht auch mal Urlaub, ne, ist klar. Und im Sommer danach ist es ein bisschen ruhiger. Aber wenn es in den Herbst reingeht, September, Oktober, da geht es schon wieder voll los. Das heißt, da laufen die Planungen. Da werden auch schon die Anmeldeunterlagen verschickt, sage ich mal. Ne? Die ersten Aussteller scharren schon mit den Hufen, bekommen wieder den Platz vom letzten Jahr. Und die Vermarktung läuft auch an, ne? Also das ist so, dass wir natürlich sagen, okay, wo wollen wir präsent sein, wo wollen wir uns präsentieren? Also es ist so ein Fulltime-Job eigentlich über das ganze Jahr mittlerweile.
Und es scheint ja so zu sein, dass wirklich die Aussteller sich bei euch melden und wollen
und ihr
nicht um jeden betteln müsst.
Nee, wir müssen nicht mehr betteln, das ist tatsächlich so, sondern wir haben auch eine Warteliste mittlerweile. Wir können gar nicht alle unterbringen, die interessiert sind. Das ist einfach so.
Super,
okay. Ja. Jetzt hat man ja eben schon drüber geredet, okay, über Gäste redet ihr nicht mehr, aber über welche Besonderheiten dürfen sich heuer freuen, wenn man zu euch geht?
Naja, also wir haben immer so einen Promi-Gast, sage ich mal, seit einigen Jahren und wir haben halt dieses Jahr den Walter Röhrl vor Ort. Ich denke mal, das ist für jeden hier aus der Region vor allem was Besonderes, ihn dann auch mal sprechen zu hören, im Gespräch, im Interview mit mir. Und Die Abenteuer Allrad ist jetzt ja nicht nur eine Messe, die, natürlich haben wir in erster Linie Fachpublikum, wir sind eine Fachmesse, das muss man sagen. Aber ich persönlich finde, es ist auch mal für die Familie hier aus der Gegend, aus der Region mal interessant, einfach da mal hinzugehen und mal zu gucken, was gibt's denn da eigentlich alles zu sehen. Also daher ist es auch eine Erlebnismesse. Ne? Der Papa kann sich mal mit dem Sohn oder die Mutter auch gerne, ne, mal hinter das Steuer von so einem MAN setzen und kann da mal durchs Gelände fahren. Oder wir haben Kinderquads fahren. Es ist ein bisschen auch wirklich so ein Erlebnis für die ganze Familie. Also daher gibt's immer wieder was zu entdecken. Und man muss jetzt auch nicht hergehen und glauben, man muss jetzt das 250.000 Euro Wohnmobil kaufen, wobei wir noch viel teurere dort haben, muss man auch dazu sagen. Sondern es gibt auch für den Camper oder für den Freizeitaktivisten immer wieder was zu finden, ob das jetzt Kleidung ist, ob es Schlafsäcke sind, Equipment, was auch immer.
Das habe ja ich wirklich auch letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal kapiert, dass es heißt Abenteuer und Allrad.
Ja.
Es ist also nicht Abenteuer Allrad, also das Allrad als Abenteuer, sondern es geht um das Abenteuer und Autos.
Ja, ist richtig. Früher, also ganz früher, wirklich vor 20 Jahren, hieß die Veranstaltung wirklich Abenteuer Allrad. Jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte. Das Plus, also das Und dazwischen, das ist durch eine Sache entstanden. Wir hatten zu der Zeit eine Anfrage gehabt vom DSF, vom Deutschen Sportfernsehen. Ich meine, es war das Deutsche Sportfernsehen oder was, Kabel 1, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Die wollten eine Sendung oder die haben eine Sendung gebracht, die sollte den Namen Abenteuer Allrad tragen. Mhm. Und die haben bei uns angefragt, ob sie diesen Namen nehmen dürfen. Ja, der Name war zu der Zeit, meine ich, noch nicht so geschützt, wie man das jetzt heute macht.
Okay,
ne?
Spannend.
Aber wir haben gesagt, das ist okay, macht es gerne, ist spitze, waren dann auch am 2-3 Jahre hintereinander bei uns auf der Veranstaltung, haben auch darüber berichtet und so. Und wir haben dann das Und dazwischen gemacht. Seitdem heißt die Veranstaltung Abenteuer und Allrad. Also natürlich dreht sich alles in erster Linie um das Thema Allrad, Offroad. Aber wenn man es jetzt genau macht, wie du sagst, Jürgen, Abenteuer und Allrad. Also nicht nur Allrad, sondern auch Abenteuer.
Dann wird ja auch ein Schuh draus, dass eben auch so Gäste wie der Reinhold Messner kommen, ne?
Ganz genau. Natürlich, ja.
Also der Jürgen Sachse, Reinhold Messner war da, der Joey Kelly war schon da. Wer von den, ich sage jetzt mal Promis, war denn für dich so der sympathischste und wer hat da so die meisten Star-Allüren? Dürfst du da was drüber sagen?
Also ich muss eigentlich sagen, ich hatte bei keinem von all denen irgendwie das Gefühl, dass jemand große Star-Allüren hat. Ich meine, mit einem Reinhold Messner auf der Bühne zu sitzen über eine Stunde lang ist schon was Besonderes und ist schon irgendwie auch etwas, wo natürlich das Herz rast erstmal, ne? Aber er war in dem Moment, glaube ich, wo er gemerkt hat, dass sein Gegenüber sich mit ihm beschäftigt und sich auch ein bisschen auskennt, war er entspannt. Es wurde mir auch so mitgeteilt. Das heißt, was er zum Beispiel gar nicht mochte oder mag, wenn jetzt Leute ihm gegenüber sitzen mit einer gewissen Inkompetenz, die auch sich im Thema nicht auskennen und dann einfach irgendwelche Fragen stellen, die er gar nicht hören will. Also das ist zum Beispiel so ein Thema. Er hätte auch anders dann auftreten können, ne?
Du hast dich aber wirklich sehr intensiv auch mit seinem Leben und seiner Person beschäftigt.
Ja, und da war er dann entspannt, ne? Und wenn ich jetzt andere nehme, wie ein Matthias Malmedy oder ein Joey Kelly, die sind wirklich so, wie man sie auch im Fernsehen sieht. Also Malmedy war, das war ja also wie ein Kumpel eigentlich, ne? Das muss man so sagen. Joey Kelly genauso. Wir hatten noch nie einen Gast gehabt, wo wir danach gedacht haben, oh, es war schwierig mit dem. Also gar nicht.
Gibt es so jemanden, wo du sagst, Mensch?
Oder weil wir den Alexander Huber vorhin hatten.
Ja.
Der kam an damals mit seinem Mercedes. Der hat kurze Hose, Schuh, Sandalen und kein T-Shirt an, nichts. Aber er hat mir gesagt, daheim noch Heu gemäht. Ja, so war es. Ne? Und dann ist mach gleich per Du, ne? Trägst du mal das bitte mit mir hinter und so weiter. Also der ist wirklich so, wie soll ich sagen, so klasse gewesen. Spitze, wirklich.
Gibt es noch jemanden, wo du sagst, Mensch, auf den hätte ich Bock, dass der mal zu uns hochkommt?
Naja, wir überlegen uns natürlich jedes Jahr, wie können wir das Ganze denn jetzt nochmal steigern oder was sind denn interessante Gäste für uns, ne? Und nach so einem Jubiläum wie letztes Jahr und an dem Reinhold Messner war es natürlich schwierig, jetzt was machen wir dieses Jahr? Und an den Walter Röhrl waren wir viele Jahre schon dran. Es hat nie geklappt und in diesem Jahr ist es durch so einen Kontakt zustande gekommen, den ich aus früheren Jahren kenne, also mehr so ein Zufallsprodukt, ne? Und dann hat es wirklich funktioniert. Also das ist, glaube ich, jetzt im ein Jahr nach Reinhold Messner ein würdiger Nachfolger. Und was die nächsten Jahre kommt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal, was passiert. Wir lassen uns immer was einfallen.
Habt ihr für einen Walter Röhrl wenigstens irgendwie so einen alten Audi 100 Quattro irgendwo hin, dass er nochmal irgendwo fahren kann auf eurer Teststrecke?
Naja, das haben wir jetzt nicht direkt, aber ich sag mal, ich biete ihm zumindest an, dass er sich mal in den MAN vielleicht reinsetzen kann, wenn er das macht. Ob er das dann will, das wird man sehen, weil ich meine, er hat so viele Tausende von Kilometern zurückgelegt. Ne?
Um jetzt mal so ein bisschen wieder zum unserem Hauptthema, dem Fußball, zurückzukommen. Das ist jetzt sicherlich eine schwierige Frage, aber wenn du dir eine Abenteuer- und Allrad-Fußball-Mannschaft zusammenstellen dürftest, wer müsste unbedingt in deinem Team sein, egal ob prominent oder Amateur?
Du meinst jetzt, welche Spieler, oder?
Ja, wer bei dir mitspielen dürfte in deiner Mannschaft, wo du jetzt sagst, Leute, die schon mal bei euch als Gast oben waren oder irgendwelche Leute aus der Heimat. Oder aus der Firma vielleicht. Es muss keine ganze Elf sein, das wäre jetzt sicherlich zu schwierig. Aber wen?
Naja, unser ganzes Team natürlich. Wir sind ein relativ kleines Team im Büro, sage ich mal. Das sind zwar alles Damen, aber die würde ich jetzt einfach mal, Damenfußball ist ja mittlerweile auch sehr populär.
Und Mädels und
die
Frauen
Mädels bei uns,
dürfen ja auch bei den Herren mittlerweile mitspielen.
Die sind auch interessiert am Fußball. Also die Marion, unsere Chefin, die Patricia, die waren bei mir schon bei der WM 2000. Wo war das, wo Deutschland gegen Südkorea raus ist?
Habe ich verdrängt.
2000, ich kann es ja gleich sagen, 18.
Genau,
ja, 2018.
Wo das in der Verlängerung dann in die Hose gegangen ist. Ja, die WM in Russland. Das haben wir zu dritt bei mir daheim geguckt. Und ja, dann haben sie auf einmal festgestellt, Deutschland ist raus. Mhm. Ja, da sind jetzt wirklich raus. Also die müssten auf alle Fälle natürlich mit in die Mannschaft rein. Wenn wir jetzt nochmal von diesen Promis, die bei uns waren, da würde ich also Malmedy auf alle Fälle mit dazu nehmen. Joey Kelly auch, der ist auch, glaube ich, Fußball interessiert, soweit ich weiß.
Der rennt auch 900 Minuten.
Den kannst du auf den Flügel stellen, der rennt.
Ja, ist unglaublich, wenn man ihn sieht, was er für ein Ultra-Leistungssportler ist. Das denkt man eigentlich gar nicht.
Also sieht gar nicht so aus eigentlich.
Stand da neben ihm. Man denkt es aber auch beim Alexander Huber nicht. Ne? Als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss mir die Arme angucken. Aber die Arme, das ist jetzt einfach natürlich sehnig, aber das sind jetzt keine extremen Muskelpakete, sondern die Kraft kommt da irgendwo aus den Fingern oder sonst woher, ne, oder aus den Sehnen. Ne. Den nehmen wir auch mit dazu. Also die drei, dann haben wir jetzt schon 6, 7.
Kleinfeld haben wir schon.
Ja, Kleinfeld haben wir schon. Und ansonsten würde ich jetzt von unseren Ausstellern der ersten Stunde, wo ein paar schon seit Jahr und Tag da sind, eine Firma Bernd Taubenreuther aus Kulmbach, ne? die die Messe auch mit groß gemacht haben. Solche Leute nehmen wir noch in die Mannschaft mit rein.
Ich hätte noch zwei Angebote für dich.
Ja, bitte. Denn,
weil er früher bei mir in der Mannschaft mitgespielt hat, der André Schmidt. War mal ein Arbeitskollege von dir?
Ja, der André Schmidt, den habe ich, glaube ich, im letzten Jahr das erste Mal seit vielen Jahren wieder getroffen in Schweinfurt auf dem Volksfest.
Okay,
das war eine herzliche Begegnung. Völlig überraschend. Den nehmen wir auch noch mit dazu.
Ja.
Ja, der war, glaube ich, 2 oder 3 Jahre bei Prolog.
Genau.
Dann
genau.
Ist er gewechselt und ist beim Vertrieb irgendwo, ne? Meine ich.
Ist, was weiß nicht mal ja, genau. BayWa meines Wissens ist er mittlerweile, ja. Wohnt bei Würzburg.
Ach, bei der BayWa, genau. Ja, 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 stimmt.
Ja. Und es ist ja wirklich so, dass es nicht, glaube ich, dann doch auch einige oder viele Fußballer gibt, die Motorsport interessiert sind. Ich war jetzt nämlich bei der Rallye Fränkisches Weinland beruflich unterwegs.
Ja.
Und habe da den Michael Michel Mattes kennengelernt aus Dibbach,
okay.
Der nämlich auch in Dibbach Fußball spielt. Also falls du auf der Bank quasi noch einen Platz hättest, der Michel Mattes,
ja.
Der Rallye fährt, ist auch ein guter Fußballer.
Okay. Ja.
Und falls du sagst, okay, sagt würde einer absagen, den könntest du noch kurz
fristig. Ja, ich meine, auswärtige Anruf. Spieler braucht man auch.
Na, genau,
ja. Auf jeden Fall.
Wobei jetzt noch nicht klar wäre, wen wir ins Tor stellen würden.
Ja, aber da könntest du den Huber reinstellen, oder?
Ja.
Oder der kommt noch mit seinem Hand überall hin.
Ja,
der kommt mit seinem Hand überall hin.
Der hängt hier oben
an. Zumindest könnte er sich an die Latte festhangeln, ja, genau. Und da bleibt er dann erstmal eine halbe Stunde hängen. Ne?
Ja,
das sollte kein Problem darstellen. Ja.
Ja.
Der würde gut. Ja. Ja.
Oder du machst es wie manche Bundesligisten, du parkst einen Bus.
Naja, und der Kelly, der könnte vielleicht so den Sechser spielen, ne? Oder?
Ja, robust jedenfalls.
Mit der Kondition und allem. Das, was der Tuchel nicht bekommen hat, ne? Vielleicht. Ja, der bei uns dann.
Die Holding Six.
Die Holding Six irgendwie, je nachdem.
Holding Six, Joey Kelly. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen an den Heimatverein TSV Anshausen denken, da ist aktuell der Holger Schmidt der zweite Vorsitzende. Das ist Verwandtschaft von dir?
Das ist mein Bruder, ja. Ja, ja.
Okay.
Der hat gestern auch gleich das Foto geschickt, ne? Also per WhatsApp und ist gespannt, was da heute rauskommt bei dem Ganzen.
Eigentlich auch spannend, ne? Der Holger ist ein zweiter Vorsitzender, der im Fußballverbund hat ja auch Fußball gespielt.
Ja.
Dann seid ihr dann schon diesbezüglich unterschiedlich.
Ja, er ist sehr engagiert im Ort, ne? Muss man sagen. Also er macht da viel und es ist auch klasse so. Und ist wichtig für den Verein, denke ich auch mal.
Hattest du mal so in deinen Jugendjahren, warst du irgendwie engagiert im Verein, irgendwie mal Jugendtrainer oder sowas? Oder hat es gar nicht gelangt mit deiner Leichtathletik und Studienzeit? Und
nee, möglichen? Also ich war tatsächlich also so ehrenamtlich oder in der Art funktionärsmäßig nicht engagiert. Nee.
So unterschiedlich können Brüder sein.
Ja, Holger ist halt auch ansässig in Anshausen, wohnt da
und
wie gesagt, engagiert sich sehr und das ist gut so und das finde ich auch klasse.
Jetzt hat man das Thema Sportreporter schon mal so ein bisschen angeschnitten früher. Du warst quasi freiberuflich bei der Mainposten-Saale-Zeitung auch. Mhm. Gibt es noch so ein paar Highlights aus der damaligen Zeit? Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gequatscht.
Ja, ja, ne, es sind in erster Linie, wie gesagt, die 90er Jahre. Ne? Und wir hatten das ja gesagt. Also ich erinnere mich natürlich schon noch an die Bezirksliga-Mannschaften. Nüdlingen, FC 06 Bad Kissinger, Detlef Schäfer war damals Trainer.
Mhm.
Ferdinand Krebs
war
Mittelfeldregisseur. Daddy Schäfer im Sturm, ja. Es waren so die Mannschaften, die wir so begleitet haben, ne, die wir so verfolgt haben. Und woran ich mich noch erinnere, das war, ich weiß gar nicht, warum mir das auch so in Erinnerung geblieben ist, das war damals der Bezirksliga-Aufstieg von Hasenbach.
Oh ja, das war Wolfgang Schmidt im Sturm. Ja,
Wolfgang Schmidt im Sturm. Die haben zu der Zeit wirklich sensationell Fußball gespielt. Die waren aber, glaube ich, dann auch nicht lange dabei, ne? Die sind dann wieder runter, oder wie waren das?
Die haben sogar, meine ich mal, knapp die Relegation zur Bezirksoberliga oder Landesliga verpasst.
Also,
die
haben
wirklich wahnsinnig hoch gespielt. Ja, ein paar Jahre waren sie dabei, aber.
Ich meine, die Bezirksoberliga, die kam ja dann auch erst so ein bisschen später, ne? So
ja,
Mitte, Ende der 90er, weil es war eine Zeit lang, wo nach der Bezirksliga, wo es dann gleich in die Landesliga ging.
So wie
ging,
jetzt,
ne?
Genau.
So wie
ja, BOL, da waren so Maßbacher auch mal drin, da war Tulber mal drin, ne?
Ja, also das ist
so,
ja.
Aber
weil zu der Zeit, wo ich da im Journalismus aktiv war, da war dann in der Landesliga Tulber, Wald Tulber, ne?
Ja, Gottfried Gerlach.
Gottfried Gerlach. Thomas Lutz auch, ne?
Ja. Philipp Drilling.
Ja.
Hört schon wieder auf.
Waldberg war ja eben auch, wo der Michael Reus dann hin ist, ne?
Genau.
Und Groß-Badorf kam dann dazu, meine ich.
Ja, kam dann erst so
und den ja. Die erste Mannschaft eigentlich, die ja in der Landesliga aus unserer Region, was heißt die erste, das soweit ich mich erinnern kann, das war dann glaube ich schon 80er, war ja Reichenbach, ne?
Mhm. Ja, genau.
Die haben
ja
so den Weg da so
geübt. Die Herkröder und
ja.
Genau, ja. Michel Nöth.
Ja. Also die Zeit ist mir natürlich präsent, ne? Und dann hat es irgendwo ein bisschen nachgelassen, will ich jetzt nicht sagen, aber so das Interesse oder ich habe das lokale Fußballgeschehen dann nicht mehr so intensiv verfolgt.
Ne? Hast du dann einen Lieblingssportplatz gehabt? Nüdlingen hast du vorhin schon gesagt, auch wegen der guten Bratwurst. Sonst noch irgendwo, wo du sagst, da bin ich immer gern hin, weil immer was los war.
Dulba zum Beispiel. Hm. Dulba waren wir schon immer gern beim Fußball. Also Dulba kann ich mich erinnern, ja. Wir waren an dem Sonntag irgendwo immer vor Ort, entweder mit der Fotokamera oder mit einem Fotografen gemeinsam, um irgendein Spitzenspiel, meistens waren es die Bezirksligaspiele, auch unten beim FC 06, um die anzugucken. Ne? Und dann ging es in die Redaktion.
Ja.
Und dann ging es ans Telefon und dann wurde alles abtelefoniert, dann hatte man seine Ansprechpartner und dann wurde geschrieben. Und wie gesagt, wie du es vorhin gesagt hast, Jürgen, also vor 22 Uhr, glaube ich, war da eigentlich nie.
Ich meine, für unsere jüngeren Hörer, das ist ja unglaublich. Du hast ja damals auch in den unteren Klassen wurden alle Vereine angerufen, aber nicht nur, um Berichte einzuholen, sondern auch, um das Ergebnis abzutelefonieren, weil alle Tabellen von der Hand quasi gemacht wurden, ausgerechnet wurden.
Mhm. Also da musste man sich auf die Zeitung verlassen, da gab es nichts, BEV-App oder sowas. Ja,
genau.
Nee, und da waren die Zeitungsseiten, die waren so vorgeklebt. Das heißt, das war an der Wand gehangen, ne? Und da stand dort Brüggenau gegen, was weiß ich, dreispaltig, 180 Zeilen oder sowas, ne? Plus Bild rein. Man wusste genau, wie viele Zeilen man schreiben durfte.
Ja, da haben das die Meteure alles noch zusammengebastelt. Waren richtige handwerkliche Jobs.
Ja.
Ja, also genau. Genug.
Rückfall in die alte Zeit.
Genug, genau.
Ja, aber die alte Zeit war auch insofern schön, weil wir es vorhin auch hatten, da war noch keine Digitalfotografie. Das heißt, du bist mit deinem Film ins dunkle Labor. Hast du ihn dann aus der Kamera raus, ne? Und dann waren wir erst mal gespannt, was kommt denn überhaupt bei diesen Bildern raus? Ist denn da wirklich was dabei?
Ja, das war sehr spannend.
Jetzt guckst du ja einfach drauf und sagst, na ja, oh, das ist es, das nehme ich, das ist spitze. Das wusste man damals nicht, ne? Und das ist auch irgendwie eine Zeit, an die man sich gerne erinnert, ne? Also.
Und unvergessen bei den Zeitungssetzern, es wird geraucht, wie blöd.
Das ja, natürlich.
Und es wurde auch geraucht.
Auch geraucht.
Und das obligatorische Weißbier zum Feierabend hin, das hat es immer gegeben. Manchmal waren es dann nach zwei, je nachdem.
Aber hast du noch zu irgendwelchen Fußballern von damals so ein bisschen einen engeren Kontakt, wo du dich noch so dran erinnern kannst? Wo du halt auch ab und zu triffst, klar, in deinem beruflichen
Umfeld. Ja, zum Beispiel Volker Mock aus Reiterswiesen. Hm. Sagt euch der Name noch was?
Ja.
Volker Mock, eigentlich guter Freund von mir jetzt auch. Der hat ja lange beim FC 06 gespielt. Mit dem tausche ich mich auch sehr viel aus über Fußball. Ne? Also wir reden dann immer, was ist gerade los in der Champions League? Er ist ein alter Bayern-Fan. Also, oder auch, was ist in der Region? Mhm. Also er verfolgt es ein bisschen intensiver noch.
War mal ein berühmter Fußballer vor Ort auf der Messe vielleicht? Oder sagst du, ach, den kenne ich doch, der hat mal, was weiß ich, wo gespielt?
Nee, also du meinst jemanden, den wir auch durch Zufall getroffen haben, dass er so da war? Nee.
Dass man halt sagt, okay, ja, da war der Lorand, wo er
sowas in der Art. Ja, Lorand hat man eher mal in Schweinfurt getroffen, in der Stadt, ne?
Ja.
In der Markthalle, als es noch da war. Aber bei uns oben jetzt auf der Abenteuer und Allrad wüsste ich jetzt keinen, nee. Wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es mir auch entgangen, vielleicht haben andere welche gesehen.
So, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, Thomas. Jetzt auf die nächsten Antworten bin ich gespannt. Du hast ja vorhin schon gesagt, Champions League interessiert. Leverkusener spielen heute Abend gegen Rom.
Ja.
Also jetzt stell dir mal vor, Bayer, Leverkusen, du kennst die Mannschaft.
Ja.
Wenn man das mit irgendeinem Offroad-Auto gleichsetzen würde, welches Offroad-Auto würdest du sagen, das hat so die Eigenschaften von Bayer Leverkusen, um jetzt einfach so eine Mischung zu finden aus Fußball und deinem aktuellen Job?
Also so wie Leverkusen sich jetzt präsentiert in dieser Saison, würde ich sagen, Leverkusen ist eindeutig der Mercedes G. Also der Mercedes G ist so der Geländewagen schlechthin. Das Nonplusultra eigentlich. Also für jeden Offroader ist es einfach das Traumauto, das eigentlich alles kann und das seit Jahren bei jedem Award den Siegerpreis gewinnt, so wie Leverkusen halt jetzt eigentlich auch gerade alles gewinnt und wenn es in der 96. Minute ist. Leverkusen ist momentan der Mercedes G.
Der Mercedes G? Ja. Und die Bayern, die ja wegen stottern.
Die aber trotzdem noch eine großartige Mannschaft sind. Also insofern muss ich ja jetzt auch ein großartiges weiteres Fahrzeug nennen. Ich würde sagen, Bayern München ist dann der Land Rover Defender.
Defender, das ja, hört sich sehr zurückhaltend an. Der Land Rover Defender
ist auch ein klassischer Offroader, ist großartiges Fahrzeug auch. Aber ich sag mal, ein Defender-Fahrer würde wahrscheinlich kein G fahren. Und ein Mercedes-G-Fahrer kauft sich wahrscheinlich keinen Defender. Der Defender ist mehr so ein bisschen mehr so schickimicki, sagt man.
Sehr gut.
Beide Fahrzeuge sind sehr teuer, sind auch sehr, sehr gut. Aber ein Land Rover Defender kauft sich ein wohlhabender Münchner zum Beispiel auch mal für die Frau, damit sie die Kinder in Kindergarten fahren
kann. In Grünwald.
In Grünwald, sage ich mal. Der wird also nicht da eingesetzt, nur ausschließlich, wofür er gedacht ist, sondern auch als so ein Prestigeobjekt. Und schickimicki passt, glaube ich, ganz gut zu den Bayern. Aber beide Mannschaften sind nach wie vor großartig. Das sieht man ja jetzt auch. Und
ja, weil ich denke, bei der G-Klasse, da ist wirklich wahrscheinlich die Reichweite dann auch vergleichbar mit Leverkusen.
Ja.
Ist dann auch, wenn man denkt, es geht jetzt nichts mehr, geht es noch ein paar Minuten weiter.
Wer ein Mercedes G mal gefahren hat oder besitzt, der weiß, dieses Fahrzeug kann im Prinzip alles im Gelände. Und das kann man ja gerade beim Fußball auch für Leverkusen sagen. Also wäre jetzt sehr überrascht, wenn das nicht das Triple werden würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Als Außenstehender würde ich sagen, es gibt auch wirklich andere Gemeinsamkeiten noch zwischen den Offroadern, zwischen den Motorsportfans und den Fußballern, dass beide offensichtlich sehr gesellig sind. Kannst du so ein bisschen was noch über diese Camping-Area, du hast es vorhin schon kurz umrissen, einfach da mal nochmal erzählen, was das eigentlich mittlerweile für eine Veranstaltung in der Veranstaltung fast ist. Es ist ja, wenn man da vorbeifährt, schon dermaßen beeindruckend. Was ist denn das so? Was sind das für Leute? Was erlebst du, wenn du durch die Camping-Area gehst, läufst, dich dort bewegst?
Ja, es hat mittlerweile so eine Art Festivalcharakter schon, ne? Muss man sagen. Wir lassen jetzt auch an jeden Abend oder an manchen Abend sogar zwei oder dreimal eine Band spielen unten, haben eine kleine Bühne aufgebaut. Und gesellig ist das richtige Wort. Also die Leute, die fahren mit ihren Reise- und Wohnmobilen überall hin. Dann wird der Tisch vorne aufgebaut, die zwei Klappstühle, sondern setzt man sich hin. So, und dann geht die Geselligkeit los. Und wenn man so vorbeiläuft, jetzt so wie wir als Veranstalter und guckt sich ein bisschen um, dann wird man gleich dazu gewungen. Setz dich mit her, willst du ein Bier, willst du einen Kaffee oder willst du sonst was? Also Geselligkeit ist das oberste Prinzip, sage ich mal, auf dieser Camp Area. Und man tauscht sich untereinander aus. Also das macht's ja aus. Also ich habe viele, viele Leute, die sagen, boah, die Abenteuer ist toll, aber das eigentlich Spannende für uns ist ein Besuch oder ein Gang über die Camp Area. Ist tatsächlich so. Weil man da natürlich auch Fahrzeuge sieht, die siehst du nur da. Die sind selber hergerichtet, selbst ausbauten teilweise, sind uralt und das ist einfach spannend. Also für uns ist es ein Teil der Abenteuer und Allrad mittlerweile.
Ist es dann auch wirklich so, dass dann kommen ja, glaube ich, auch einige Leute nur wirklich wegen der Camping-Area, ne? Die kommen gar nicht hoch zur Messe.
Ja, das ist wahrscheinlich ein geringerer Teil, sage ich mal. Die meisten, die natürlich kommen, fahren auch auf die Messe hoch. Aber sicherlich sind ein paar dabei, die sich auch die ganze Zeit dann nur unten aufhalten. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das eine zum anderen dazugehört.
Wir sind sehr gespannt, was uns heuer erwartet auf der Abenteuer und Allrad. Thomas, es hat uns sehr gefreut, dass du da warst, dass du ein bisschen über deine Fußballzeit gesprochen hast, über deine Sportzeit und jetzt auch über deinen Beruf und auch so ein bisschen Leidenschaft mittlerweile, was man so raushört.
Gerne. Ihr seid auch herzlich eingeladen, selbstverständlich.
Wir kommen gerne mal vorbei.
Ja.
Und vielleicht haben wir im Nachgang auch noch eine Überraschung für alle Hörer. Das werden wir auf unseren sozialen Medien auch nochmal bekannt geben, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen was verlosen.
Ja, wir würden also hergehen und sagen, wir verlosen jetzt 5x2 Gastkarten. Die sind dann auch für den Sonntag gültig, wenn der Walter Röhrl kommt. Also gut. Noch so Bonus also, obendrauf. Ne?
So, perfekt. Dann folgt unseren sozialen Kanälen. Dann erlebt ihr mal was oder könnt auch was gewinnen. Vielen Dank, Thomas. Es hat uns sehr gefreut. Es war sehr interessant und viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch für die Veranstaltung viel Glück.
Und danke.
Bis bald.
Ja, gerne.
Balthasars Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der KÖPI freut sich auf Ihren Besuch.
Wie wir ja alle wissen, Peter, bist du Jurist und kennst dich deswegen mit der Gerichtsbarkeit aus. Und heute geht's mit dir ins Sportgericht.
Ja, Anlass ist dieser aktuelle Fall, der sich vor ein paar Wochen beim Spiel der Kreisliga Schweinfurt 1 zwischen Schlerit und Türkiyemspor Schweinfurt zugetragen hat, wo es nach dem Spiel zu Tumulten kam. Unter anderem, und das kann man auch im Video sehen, hat ein Spieler einen am Boden liegenden Fan an den Kopf getreten. Und so eine Geschichte gab es schon mal, das ist ungefähr 10 Jahre her, am Untermain.
Wo also Untermain, so Aschaffenburg.
Aschaffenburger Kreis. Und ja, da wurde ein Spieler bei gleicher Tätigkeit durch das Verbandssportgericht lebenslang gesperrt. Der Witz war bloß, dass diese Sperre nur für den Bereich des Bayerischen Fußballverbandes gilt. Und der damalige Vorsitzende vom FCK, der Fritz Will, hat mir dann erzählt, dass dieser Spieler 2 Monate später dann schon wieder knapp über die Grenze nach Hessen gewechselt ist und dort gespielt hat. Das Problem ist, dass diese Sperre, letzte Woche wurde auch eine Sperre gegen einen Bremer Spieler verhängt, auch lebenslang, nur für den Bereich des jeweiligen Landesverbandes gilt, weil er nur dort einen Pass hat. Und für alle anderen Verbände in Deutschland, es gibt insgesamt 23, ist er weiterhin spielfähig. Das heißt, du kannst einen nur lebenslang sperren, wenn er auf DFB-Ebene aktiv ist und einen DFB-Pass besitzt. Ähnliches gilt ja auch für Zuschauer. Wenn du, ich sage jetzt mal, dich in Nürnberg im Stadion unmöglich benimmst, kannst du auch eine Stadionsperre halten. Die gilt aber nur für den Bereich des DFB dann. Macht er das bei den Amateuren, die in der Regionalliga spielen, dann gilt es wieder nur für den Bereich des Bayerischen Fußballverbandes. Also der Zuschauer kann dann auch nach Baden-Württemberg oder sonst hinfahren.
Findest du das okay, ist halt so? Oder sagst du, das müsste da irgendwo eine
Möglichkeit
geben, dann wirklich auch für andere Landesverbände zu sperren?
Ich finde es nicht okay, weil es gibt andere Verbände, und das weiß ich jetzt wieder persönlich vom Schachverband her, da meldet dann der Landesverband, beziehungsweise der Bezirksverband meldet es dem Landesverband und der dem Deutschen Schachbund, und dann ist dieser Spieler bundesweit gesperrt. Also wir haben mal in Münnerstadt eine Mitteilung bekommen, dass ein 13-jähriger Spieler aus Schleswig-Holstein für alle bayerischen Spiele gesperrt ist und Turniere vor allem, weil er seinem Gegner das Brett über den Kopf gehauen hat. Und diese Sperre galt dann für 2 Jahre und ja, und dann durfte er an keinem deutschen Turnier und auch an einem Mannschaftskampf teilnehmen.
Also es ist ja bekannt, dass man Schach durchaus als Kampfsport bezeichnen kann, aber dass man dann auch mal dem Gegner ein Brett über den Kopf haut, das höre ich auch zum ersten Mal.
Also beim Schach gibt es Regularien, die sind ganz anders als jetzt bei anderen Verbänden. Also ich weiß, vor 15 Jahren ist mal ein Ding aufgetaucht, eine neue Regel, dass es verboten ist für Spieler, 2 Stunden vor Spielbeginn Knoblauch zu essen. Das muss mal ein Spieler so nach Knoblauch gestunken haben, dass der Gegner praktisch gar nicht mehr am Brett sitzen konnte. Und das hast du beim Fußball nicht, also da wird nicht drauf geachtet. Da kannst du auch alkoholisiert auflaufen, notfalls.
Soll es bekanntlich geben.
Ja, über Stock und über Stein ging es heute verbal. Und wer das Ganze mal live sehen möchte, was uns der Thomas heute so erzählt hat, der ist herzlich eingeladen, nach Kissingen zu kommen. Wir hatten wieder viel Spaß, viele lehrreiche Minuten hier bei uns im Podcast. Wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen. Und vergesst mir das nicht, es wird immer wichtiger. Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.